Ich liebe Entdeckungsreisen. Und manchmal finde ich es faszinierend, Dinge neu zu entdecken, die ich eigentlich schon kenne. Zum Beispiel am letzten Montag, als wir geocachen waren. Das ist ja eines unserer Hobbys und manchmal machen wir das, wenn die Kinder in der Schule sind am Montagmorgen und ich frei habe und Deborah frei habe, dass wir was zusammen unternehmen. Nicht jeden Montag, aber letzten Montag haben wir das gemacht und sind mit dem Velo da Richtung Altendorf und Lachen gefahren und haben da ein paar Geocaches gesucht. Einen zum Beispiel bei der Kapelle St. Johann, ein bisschen weiter den Berg hoch, und da war so der Hinweis, der Geocache, also dieses Logbuch, was versteckt ist, was man finden muss, ist bei den Bankley, oder? Und jeder, der uns von außen beobachtet hätte, hätte wahrscheinlich gedacht, die haben eine Schraube locker, oder? Da auf den Knien vor den Bankley runtergucken, neue Perspektiven einnehmen, mit den Fingern irgendwo hinlangen, wo wahrscheinlich irgendwelche Viecher sitzen. Und wir haben das Ding einfach nicht gefunden. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, weiterzugehen. Dann habe ich gedacht, unten bei meinem Velo ist auch noch ein Bankley. Das war eigentlich nicht am Nullpunkt, der mit dem GPS finden kannst. Und dann habe ich einfach mal noch an die eine Stelle gelangt und da war er tatsächlich. Und so eine Entdeckung, die ist einfach cool, oder? Weil du kannst eigentlich nur ein Smiley auf der Landkarte machen und du gewinnst dabei nichts in dem Sinn, außer an Erfahrung und Freude. Und dann sind wir zurückgefahren, so, ich weiß gar nicht genau, wie die alle heißen, entlang von der Straße oben von Altendorf zurück und haben einfach die Aussicht genossen auf den Zürichsee. Und das sind so Entdeckungsreisen, wo ich finde, das ist einfach mega cool. Also du kennst den Zürichsee eigentlich, du hast ja schon drin gebadet, du hast schon versucht, Fische rauszuholen, du bist jetzt da ewig schon in der Gegend und trotzdem entdeckst du was Neues und kannst wieder neu entdecken, was du auch schon kennst. Und so ist es vielleicht auch manchmal mit Jesus, dass wir Jesus neu entdecken, wenn wir einen biblischen Text anschauen oder wenn wir eine neue Perspektive dazu gewinnen. Das heißt ja nicht, dass alles falsch ist, was wir über Jesus wissen, aber vielleicht ist es zu wenig oder vielleicht ist es verkürzt oder ist es nur eine Teilinformation, die wir von Jesus haben, oder es ist eine Erinnerung an das, was wir sowieso schon wissen. Und in dem Sinn möchte ich heute mit euch eigentlich in der Predigt in das dritte Kapitel von der Apostelgeschichte schauen. Und ich werde nicht den ganzen Text lesen, weil das viel zu lange wäre und alle abschalten würden, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in ein spektakuläres Ereignis. Das war nämlich tatsächlich ein Spektakel. Wir befinden uns in der frühen Geschichte der christlichen Kirche. Gerade war Pfingsten, gerade hatte Petrus seine Predigt beendet. Gerade lesen wir davon, dass 3000 Leute zum Glauben gekommen sind, dass sie getauft wurden. Schon allein das war ein Spektakel. Und wir lesen davon, dass diese Gemeinde geprägt ist vom Bibellesen, von der Gemeinschaft im Tempel und zu Hause. Wir lesen davon, dass sie Gott loben. Wir lesen, dass sie miteinander das Abendmahl feiern und beten. Und dass diese Gemeinde miteinander unterwegs ist. Und dann erzählt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, von einem ganz konkreten Ereignis. Petrus und Johannes gehen wieder mal gewohnheitsgemäß zum Tempel. Und vor dem Tempel, an einer bestimmten Türe, sitzt ein gelähmter Mann. Und der ist von Kindheit an gelähmt. Und der sitzt da eigentlich, um Almosen zu betteln. Und er schaut Petrus und Johannes an und sagt, hey, gebt mir doch auch was. Und Petrus und Johannes sagen den Satz, den vielleicht manche von euch im Kopf haben, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und das Spektakuläre ist, dass das passiert. Ein Mann, der Jahr ein, Jahr aus gelähmt war, von Kindheit an keinen Schritt gelaufen ist, der nicht einmal um Heilung gebeten hat, sondern eigentlich um ein Almosen bittet, um eine Spende, der davon abhängig war, dass andere Leute ihn zu dem Platz hintragen, der wird geheilt. Der steht auf, bekommt Kraft in die Füße, seine Gelenke werden fest, heißt das. Er springt auf, seine Beine tragen ihn, er kann gehen. Der folgt Petrus und Johannes in den Inneren des Tempels und er läuft immer hin und her, hüpft vor Freude und preist Gott. Und das erregt Aufsehen. So wie unsere Kinder, praktisch hüpfend durch die Kirche laufen und manchmal für Aufsehen und Spektakel sorgen. So macht es dieser Mann. Er hüpft und springt im Tempel und freut sich über das, was Gott ihm geschenkt hat. Und die Leute werden aufmerksam. Sie kommen ins Staunen, sie werden neugierig, sie gehen zu Petrus und Johannes und wollen mit ihnen reden. Und oder wollen genauer wissen, was da passiert ist. Und was passiert dann? Petrus nutzt die Gelegenheit und hält wieder eine Predigt. Er sagt, in der Situation möchte ich euch was Wichtiges weitergeben. Und ich lese euch mal zwei Verse vor, Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 13. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Diese Geschichte erregt Aufsehen. Und die Antwort, die Petrus gibt, ist, ich möchte euch was Neues erzählen über Jesus. Ich möchte eure Aufmerksamkeit weglenken von diesem gelähmten Mann auf den, der, und geheilten Mann, auf den, der diese Heilung vollbracht hat. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf den lenken, durch den Gott Geschichte geschrieben hat. Und erinnert die Juden, die da im Tempel sind, an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das sind die Erzväter. Das sind die Figuren, die sozusagen, mit denen alles begonnen hat. Mit denen Gott angefangen hat, mit diesem Volk Geschichte zu schreiben. Den Gott die ersten Verheißungen gegeben hat. Zu dem Abraham hat er gesagt, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Die hatten noch gar kein Land. Da war noch kein Volk. Und er macht ein Volk aus diesem Abraham, der eigentlich eine Frau hat, die keine Kinder bekommen kann. Und Petrus erinnert die Leute im Tempel daran, Jesus steht in dieser Linie. Das, was Jesus getan hat, das, was ihr über Jesus gedacht habt, dass er nämlich jemand ist, der überflüssig ist, auf den man verzichten kann, den man ans Kreuz nageln kann, den man loswerden kann. Dieser Jesus ist der, hinter dem Gott steht, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich finde es faszinierend, welche Entscheidung Petrus trifft. Er spricht nicht über Heilung, sondern er spricht über Jesus. Und er nutzt diese Gelegenheit, dass so Gott so ein spektakuläres Wunder tut, um den Menschen zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Und er sagt ihnen im Grunde genommen, ihr müsst neu entdecken, ihr müsst besser verstehen, wer Jesus ist, damit ihr verstehen könnt, was da gerade eben passiert ist. Und er sagt auch ganz klar und direkt, hey, das hat nichts mit uns zu tun. Das hat nichts mit unserer Frömmigkeit zu tun. Das hat nichts mit einer Methode zu tun, die wir angewandt haben. Das hat nichts mit der Formulierung zu tun. Er sagt, was schaut ihr, dass es, warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, er sagt, was hier passiert ist, hat nur was mit Jesus zu tun. Nur was mit der Geschichte, die Gott mit ihm geschrieben hat. Und er nennt einen ersten Begriff und das ist das Erste, was er den Leuten eigentlich sagt, was ihr neu entdecken müsst über Jesus. Er sagt, dass der Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Jakob, hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Er sagt, Jesus ist der Diener Gottes. Und die Juden damals und auch die Christen, die ersten Christen, die Christen, die das Neue Testament geschrieben haben, die haben mit diesem Diener Gottes jemand ganz Bestimmtes verknüpft und verbunden. Dieser Diener Gottes ist jemand, der im Alten Testament schon vorkommt. Nämlich in Jesaja gibt es vier sogenannte Gottesknechtslieder. Vier Stellen, wo über einen Diener Gottes die Rede ist, der für Israel etwas Besonderes tun wird. Der für Israel stellvertretend leiden und sterben wird und der auch wieder auferstehen wird. Und von diesem Diener spricht Petrus hier. Er knüpft an Jesaja 53, das machen die Christen immer wieder im Neuen Testament, auch im 1. Petrusbrief oder im Matthäusevangelium gibt es Hinweise, dass Jesus im Licht dieses Jesaja 42, 49, 50 und 52 bis 53 verstanden werden soll. Da ist die Rede von einem Knecht, den Gott erwählt hat. Und Jesus, sagt Petrus, ist der, von dem Jesaja spricht. Er ist der Diener Gottes. Er ist der durch den Gott dieses Versprechen einlöst, von dem Jesaja schon gesprochen hat. 700 Jahre, mehr als 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, sind dort Verheißungen zu finden, die in Erfüllung gegangen sind in Jesus Christus. Und vielleicht kennt ihr diese Stelle, ich lese euch gerade mal eine vor. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und was Petrus hier sagt, ist, wenn ihr euer Altes Testament richtig lest und auf Jesus schaut, dann merkt ihr, dass dahinter Gott steht. Und eigentlich ist es völlig verrückt, was Petrus hier sagt. Er sagt, Gott hat seinem Diener Jesus Macht und Herrlichkeit verliehen. Gott hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Normalerweise ist es doch Gott, der verherrlicht wird. Gott, der gepriesen wird. Und Petrus sagt, nein, Jesus wurde verherrlicht. Seine Herrlichkeit wurde groß. Seine Macht wurde sichtbar. Und auch das passt zu Jesaja 53, denn in Jesaja 53 ist der, der leidet, am Ende der, der von Gott auch verherrlicht wird und gerechtfertigt wird. Und Petrus sagt, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt euch dann noch auf seine Verurteilung bestanden, als Petrus entschied, ihn freizulassen. Also er hat gesagt, ihr habt völlig verkannt, wer dieser Jesus ist. Er ist niemand, auf den wir verzichten können, sondern er ist der, der für uns gestorben ist. Er ist der, der für uns gelitten hat. Er ist es, der unsere Beziehung zu Gott auf ein neues Fundament stellt. Er ist der, der uns die Tür zu Gott öffnet. Und vielleicht denkst du jetzt, ja schön und gut, ich bin ja kein Jude, ich habe nie Jesaja 53 gelesen und ich habe auch nicht auf diesen Knecht Gottes gewartet. Aber ich frage uns, wie viel haben wir von dem verstanden, was da am Kreuz passiert ist? Haben wir verstanden, dass Jesus nicht einfach nur für uns gestorben ist, sondern dass es Gottes lang angelegter Plan war, um uns seine Liebe zu zeigen? Haben wir verstanden, was es bedeutet, dass Gott viele Jahrhunderte, bevor Jesus auf diese Welt kam, im Blick hatte, was er tun wird? Haben wir verstanden, was es bedeutet für uns, dass Jesus gesagt hat, ich gehe diesen Weg? Und vielleicht haben wir manchmal auch so ein oberflächliches Jesusbild oder ein einseitiges Jesusbild. Einen Jesus, der uns einen Parkplatz besorgen kann. Ein Jesus, der unsere Probleme lösen kann. Aber haben wir verstanden, dass Gott eigentlich unsere ganze Welt auf den Kopf stellt? Dass Gott selbst zum Diener wird, zum Knecht. Dass er bereit ist, alles zu geben, damit wir zu ihm zurückgehen können. Und dass es nicht einfach nur darum geht, Vergebung zu bekommen, sondern dass es darum geht, Gottes Kind zu sein. In Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dass Gott schon immer stellvertretend nie verlangt hat, dass wir das wieder selber in Ordnung bringen, sondern dass er immer bereit war, stellvertretend für uns zu sterben. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns mit Jesus zu befassen, dann müssen wir anfangen und verstehen wollen, wer Jesus ist, dann müssen wir anfangen, das Alte Testament zu lesen. Dann müssen wir anfangen, das zu lesen, was Petrus uns über Jesus sagt, dass er jemand ist, mit dem Gott seine Geschichte weitergeschrieben hat. Und dann können wir bei Abraham, Isaak und Jakob anfangen. Und wir entdecken dann auf einmal Linien, die uns dankbar und fröhlich machen. Und wir merken, dass Gott nichts entglitten ist, sondern dass er seinen Weg mit dieser Welt geht. Und Petrus setzt noch eins obendrauf. Er sagt zu den Juden, die ihm zuhören, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt, Vers 14, und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Also er geht zurück zu Karfreitag, zu dem Prozess, der da stattgefunden hat, zu dem, was Pilatus entschieden hat, und er sagt, ihr habt verpasst, euch für den Richtigen zu entscheiden. Ihr habt den Mörder gewollt, aber ihr habt den Heiligen und Gerechten, den habt ihr losgelassen, den habt ihr zurückgelassen. Heilig und gerecht, das nennt er Jesus. Und ich glaube, auch diese beiden Begriffe geben uns eine neue Perspektive auf Jesus oder lassen uns immer wieder neu verstehen, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus heilig ist, das heißt ja nicht einfach nur, dass er alles richtig gemacht hat, sondern dass er der ist, der ganz auf der Seite Gottes steht. Dass er der ist, bei dem ich erkennen kann, wie Gott ist und tickt. Und dass er gerecht ist, heißt, dass er nicht gesündigt hat. Dass er weiß, was richtig und falsch ist. Und ich frage mich manchmal, wenn wir zu uns gehen, wer ist denn Jesus für uns? Ist er jemand, für den wir interessant finden? Oder ein Vorbild ist? Oder ist er jemand, zu dem wir sagen, Jesus, ich möchte mir von dir zeigen lassen, was richtig und falsch ist. Ich möchte mir von dir zeigen lassen, was du für diese Welt vorhast. Ich möchte mir von dir zeigen lassen, wie ich meine Kinder erziehe. Ich möchte mir von dir zeigen lassen, wie ich mit meinem Besitz umgehe. Ich möchte mir von dir zeigen lassen, wie ich mit meiner Sexualität umgehe. Ich möchte mir von dir zeigen lassen, wozu ich mein Haus gebrauche. Und all diese Fragen, ist Jesus nur dafür zuständig, dass wir unsere Sünden loswerden und mit einem guten Gewissen wieder in die Woche gehen können? Oder ist Jesus der Herr über unser ganzes Leben? Kann er mitentscheiden, wen wir heiraten, wohin wir in die Ferien gehen, wofür wir abstimmen? Hat er Einfluss auf meine Werte und Überzeugungen? Petrus sagt hier, ihr habt euch für das Falsche entschieden. Wir müssen heute nicht mehr entscheiden, ob Jesus ans Kreuz geht oder nicht. Aber wir müssen entscheiden, wer Jesus für uns ist. Darf er der Heilige und Gerechte in unserem Leben sein? Und das Dritte, was Petrus macht, er sagt dann noch was ganz Faszinierendes. Er sagt den Satz, Vers 15, ihr habt getötet, von dem alles Leben kommt. Ihr habt getötet, von dem alles Leben kommt. Das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich selbst, oder? Wie kann man den töten, von dem alles Leben kommt? So wie alter Knabe oder ein Eile mit Weile oder ein stummer Schrei. Das sind eigentlich Gegensätze. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und er weist darauf hin, dass bei Jesus was stattfindet, was nicht in unserer Macht liegt. Er weist darauf hin, dass Jesus den besiegt hat, vor dem wir machtlos dastehen. Niemand von uns hat den Tod besiegt. Jesus hat es getan. Und er ist gestorben, obwohl er eigentlich die Quelle des Lebens ist, damit wir neues Leben bekommen können. Und das heißt, Jesus tut das, was scheinbar unmöglich ist, und macht es möglich. Und natürlich ist es auch ein Gegensatz dazu, ihr habt euch für den Mörder entschieden und habt den gekreuzigt, der eigentlich das Leben geben kann. Und deswegen ist die Frage, wenn ich diese Perspektive habe, dass Jesus die Quelle des Lebens ist, ja, wie sieht es aus, dass ich mein Leben mit ihm verbringe, von ihm lerne, für ihn lebe? Und was macht Petrus dann? Er fasst es nochmal zusammen und er sagt, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Er sagt nochmal, diese Heilung, die da stattgefunden hat, das war allein Jesus. Und der Name Jesu, das ist keine Zauberformel, sondern mit dem Namen rufe ich die Person an. Mit dem Namen verweise ich auf die Person. Wenn ich im Namen der FEG Höfe irgendwo hingehe, dann geht es nicht um diesen Namen, sondern um die Autorität, mit der ich da bin. Dann bin ich mit einer gewissen Kraft ausgestattet oder ich überbringe etwas im Namen von euch allen. Ich repräsentiere dann euch, oder? Und dieser Name Jesus, der steht natürlich für das, was Jesus gesagt und getan hat, für seine Person. Jesus ist ja nicht tot, sondern er lebt. Und die Aufforderung, die Petrus dann macht, ist, dass die Menschen umkehren sollen. Er sagt, ihr müsst jetzt umkehren. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu. Und jedes Mal, wenn wir was Neues über Jesus entdecken oder erinnert werden an etwas, was wir vielleicht schon gewusst haben und vergessen haben oder eine Einseitigkeit korrigiert wird, glaube ich, dass es das Entscheidende ist, dass wir umkehren und unsere falschen Vorstellungen aufgeben und unsere guten und gute neue Vorstellungen annehmen. Umkehr heißt nicht, es tut mir leid, ich probiere es beim nächsten Mal, es besser zu machen. Sondern Umkehr heißt, ich bitte um Vergebung. Ich schaff's nicht und wahrscheinlich auch beim nächsten Mal nicht, wenn du mir nicht hilfst. Umkehr ist nicht, ich bemühe mich, sondern Umkehr heißt, ich lasse es bleiben, mich zu bemühen. Und lass mich von Jesus mit Vergebung und Gnade beschenken und auch mit Kraft. Und Petrus sagt, wenn ihr jetzt umkehrt, dann wird eure Schuld ausgelöscht. Er sagt, von eurer Schuld ist keine Spur mehr da. Ihr werdet völlige Vergebung haben und es wird eine ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen. Das heißt, ihr werdet in einer neuen Sicherheit leben, ihr werdet in einer neuen Geborgenheit leben, ihr werdet in einer neuen Zuversicht leben. Das heißt nicht, dass ihr einfach tatenlos da sitzt und es kommt von irgendwer her ein Gong und dann ist Ruhe und Stille, sondern das heißt, dass mitten im Sturm ich einen sicheren Anker habe, ich ein Fundament habe und ich weiß, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und dann sagt Petrus als nächstes noch, neben Vergebung und Ruhe wird er auch seine Verheißungen erfüllen mit Blick auf die Zukunft. Ihr müsst nicht unsicher sein, ob die Zukunft, die er euch versprochen hat als Volk Israel, ob die eines Tages eintrifft. Wir wissen nicht, wann sie eintrifft. Aber es gibt eine Zukunft. Es geht nicht nur um die Gegenwart, sondern es gibt ein himmlisches Zuhause. Es gibt einen Jesus, der wiederkommt. Es gibt ein Gericht. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt eine Zeit, wo es kein Schmerz und kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Und ich glaube, dass dieser Text uns ermutigen soll, kann und soll auch heute Jesus neu zu entdecken. Und die Kernfrage, Deborah hat mir heute Morgen mal geholfen bei der Predigtvorbereitung, wir haben darüber geredet, die Kernfrage ist doch eigentlich, suche ich nur das, was Jesus geben kann, oder suche ich Jesus selbst in meinem Leben? Und was Petrus sagt, ist, ihr müsst nicht nur auf die Heilung schauen, sondern ihr müsst den entdecken, der hinter dieser Heilung steckt. Ihr müsst die Größe und die Weisheit und die Macht und die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes neu entdecken. Und das fängt mit Jesus an. Und jedes Mal, wenn ich über diesen Text predige, merke ich, dass er ja auch eine Herausforderung für uns ist. Denn mit Krankheit kann jeder von uns was anfangen. Entweder wir sind selber krank oder wir haben kennen andere Leute, die krank sind. Und vielleicht fragen wir uns manchmal, warum heilt denn Jesus nicht heute noch? Und ich glaube zunächst mal, dass Jesus auch heute noch heilt. Ich glaube, dass wir auch heute noch um Heilung beten können und dass wir auch Heilung erleben können. Ich glaube, dass Jesus nichts von seiner Macht eingebüßt hat, Menschen gesund zu machen. Nur was Jesus uns nicht versprochen hat, ist, dass er das immer tut und dass er es in jedem Fall tut und dass wir immer nur gesund durch die Welt gehen. Das Versprechen von Jesus lautet nicht, komm zu mir und dein Leben wird angenehm. Denn als Petrus diese Predigt gehalten hat, geht er danach in den Knast. Weil die Leute nicht damit einverstanden sind, dass er über Jesus so im Tempel redet. Jesus hat nicht versprochen, dass der Weg dann schön sanft am Zürichsee entlang geht. Oder am Sandstrand. Manchmal geht unser Lebensweg steil bergauf oder auch steil bergab. Je nachdem, wie wir das sehen. Und wenn wir dann an einen Jesus glauben, der alles gut macht und nicht verstehen, dass er trotzdem bei uns ist, auch dann, wenn nicht in unserem Leben alles gut ist, auch dann, wenn uns nicht alles gelingt, auch dann, wenn nicht jedes Gebet erhört wird, dann werden wir an Gott verzweifeln. Und wir müssen mehr sehen. Wir müssen sehen, dass Jesus Heilung schenken kann, aber dass Jesus auch uns eine Ewigkeit schenkt, dass er uns hilft mitten im Leid, dass er mitten im Schmerz uns ermutigen kann, dass er uns mitten in den Herausforderungen unseres Alltags Orientierung geben kann und dass es uns auch eine Gewissheit ist, dass er uns liebt, auch wenn wir das nicht spüren. Und ich glaube, wir müssen als Gemeinden lernen, neu um Heilung zu beten. Aber wir müssen auch neu lernen, für die Menschen da zu sein, die keine Heilung erleben und für die vielleicht die Krankheit ein Schritt auf dem Weg zum Sterben ist. Jesus hat den Tod besiegt, aber jeder von uns wird sterben. Jesus hat die Macht der Sünde besiegt, aber jeder von uns braucht jeden Tag Vergebung. Jesus hat gesagt, dass sein Reich anbricht, ja, und es ist angebrochen. Aber jetzt erleben wir nur einen Vorgeschmack auf das, was eines Tages Wahrheit ist. Im Römer 8 sagt Paulus, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und diese Vergänglichkeit, die sehen wir auch manchmal in unserem Leben. Und deswegen ist es so tragisch, wenn in manchen Predigten es einfach heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du gesund. Weil der Umkehrschluss ist, dass die Leute da sitzen und sich überlegen, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt? Habe ich nicht richtig gebetet? Hat jemand anders nicht richtig gebetet? Und dann kommen wir in diesen religiösen Kreislauf, wo wir dann sagen, es liegt doch an unserer Frömmigkeit. Es liegt doch an unserer Kraft. Nein. Liegt es nicht. Und auch Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir heil geworden, heißt nicht, dass jeder von uns Heilung erlebt, sondern es heißt, dass jeder von uns Vergebung erlebt und dass jeder von uns neu mit Jesus unterwegs sein kann. Mitten im Leid. Und dass wir sogar mit unserem Leid für andere ein Trost sein können, eine andere eine Hilfe sein können, andere auf Jesus hinweisen können. Und ich möchte uns ermutigen, diese Perspektive auch an uns heranzulassen. Gerade wenn wir über Krankheit nachdenken. Ich merke immer wieder, wir haben so ein Dienstleistungsdenken über Krankheit, oder? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Du bist krank, ich gehe zum Arzt, er gibt mir Medizin und damit ist das Ding gebongt. Aber was ist mit den Menschen, die das nicht erleben? Die keine Medizin haben, die sie ganz gesund machen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, der katholische Philosoph und Theologe Manfred Lütz aus Deutschland, das habe ich schon manchmal gesagt, der hat ja gesagt, oder? Das, was wir im Gesundheitsbereich heutzutage machen, das haben Leute früher für die Kirche gemacht. Fasten tun wir aus Gesundheitsgründen. Pilgerfahrten sind unsere Fahrten zum Arzt oder in irgendwelche Spezialkliniken. Es gibt in Deutschland mehr Mitglieder im Fitnessstudio als in den Kirchen. Gesundheit ist für uns so ein hohes Gut und dann erwarten wir am letzten Endes auch, dass Gott noch unsere Gesundheit wiederherstellt. Und wir müssen als Gesellschaft umdenken und lernen, dass Krankheit kein Makel ist, sondern dass Menschen, die schwach und behindert sind, die Leiden und Schmerzen haben, dass wir an unserem Umgang mit diesen Menschen merken, was Menschenleben wert sind. Wenn wir Jesus neu entdecken, dann entdecken wir jemanden, der uns heute und hier helfen kann. Durch Heilung, durch Vergebung, durch Ermutigung und dadurch, dass er uns ein Leben schenkt, was nicht durch den Tod beendet wird. Ich möchte uns ermutigen, Jesus neu zu entdecken und in diesem Namen Jesu Heilung zu suchen, aber auch Halt und Vergebung und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du forderst uns heraus. Du forderst uns heraus, mit unserem ganzen Leben zu dir zu kommen. Und diese Predigt ist so ein Blumenstrauß, so reichhaltig, dass ich nur an der Oberfläche kratzen konnte. Diese Predigt, die der Petrus gehalten hat, damals den Menschen und über die wir heute nachgedacht haben. Und ich bitte dich darum, dass wir neu dich entdecken als den, der bereit war, zum Diener Gottes für uns zu werden. Der bereit war, einen Plan auszuführen, den du schon lange vor dir gesehen hast und dem du schon lange zugestimmt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und mit dir rechnen dürfen. Egal wie es uns geht. Und dass deine Liebe für uns sich nicht daran misst, wie gut es uns geht, sondern an dem misst, was du für uns getan hast. Amen.